Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, seid gegrüßt, ich bin Sibylle Salewski. Im Jahr 2008 gab es die große Finanzmarktkrise. Danach folgten die Eurokrise, die Corona-Krise, der Krieg gegen die Ukraine und damit verbunden die Energiekrise.
Die Krisen haben gezeigt, der Markt kriegt es nicht hin. Wir brauchen eine sehr starke, aktive Rolle des Staates. Und die Wirtschaftswissenschaften sind kritisiert worden. Und dass die Gedanken, die Modelle, die wir haben, nicht so wirken, wie sie sollten. Soweit die negative Sicht. Ja, und jetzt kommt die positive Sicht. Die Krisen, die sind eine Sternstunde des Marktes und der Wirtschaftswissenschaften. Warum? Wir lernen immer mehr aus der Krise und wir können mit Krisen immer besser umgehen. Wie sollte der Staat eingreifen? Wie sollte man die Kräfte der Wirtschaft nutzen? Wo kann man sie nutzen? Das ist, finde ich, schon extrem beeindruckend, wie wir mit Krisen heutzutage umgehen.
Achim Wambach ist optimistisch. Ja, wir haben Krisen, die sind echte Herausforderungen. Aber wenn Politik und Wirtschaftswissenschaften zusammenarbeiten, dann können wir diese Krisen auch in den Griff bekommen. Das ist die Hauptthese seines Vortrags. Achim Wambach ist Wirtschaftswissenschaftler. Er ist Professor an der Universität Mannheim und Präsident des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Er berät auch schon seit langem das Bundeswirtschaftsministerium. In seinem Vortrag geht er der Frage nach, wie viel Verantwortung die Disziplin der Wirtschaftswissenschaften hat für die Krisen, die wir gerade erleben. Haben zum Beispiel Globalisierung und Freihandel uns anfällig gemacht für die Krisen? Oder sind sie vielleicht sogar die Ursache für die Krisen? Wambach sagt, die Wirtschaftswissenschaften haben viel dazugelernt. Zum Beispiel sei heute völlig klar, dass in einer Krise der Staat aktiv eingreifen muss und dass es nicht funktioniert zu sagen, der Markt regelt das schon. Deshalb brauchen wir die Wirtschaftswissenschaften, sagt Wambach. Sie können nämlich die Politik beraten und ihr sagen, was die besten Maßnahmen sind, um die Krisen zu bewältigen oder abzumildern. Und so, durch diese Art von Zusammenarbeit, so können wir auch die größte Krise, die wir heute haben, in den Griff bekommen, die Klimakrise. Wir brauchen ein Weltklimaabkommen dafür, sagt Wambach. Wir müssen die Weltwirtschaft und die Klimapolitik kombinieren. Achim Wambach hat seinen Vortrag am 17. Januar 2023 gehalten in Frankfurt am Main im Rahmen der Vorlesungsreihe Böse Forschung. Diese Reihe hat organisiert die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. Sein Vortrag hat den Titel Freihandel, Globalisierung, Chaos – die Wirtschaftswissenschaften und die Idee des freien Marktes.
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Abend. Schön, dass Sie da sind. Als ich den Titel gelesen habe, Böse Wissenschaften, wir Ökonomen sind ja nicht die bösen Wissenschaften, sondern die düsteren Wissenschaften. Dismal Science ist die Ökonomie genannt worden, schon vor über 150 Jahren, als Malthus die Vorhersagen gemacht hat, dass die Weltbevölkerung ja exponentiell wächst und die Ernährung nur linear. Und dann waren wir die düsteren Wissenschaften. Und der Begriff ist hängen geblieben. Also den hört man doch häufiger. Also insofern ein passender Abschluss für diese Reihe. Wir enden mit den düsteren Wissenschaften. Den Vortrag, ich habe mich sehr darauf gefreut, den heute zu halten, weil die Ökonomie tatsächlich in den letzten Jahren doch stark in die Kritik gekommen ist. In den ganzen Krisen, die Ökonomie des freien Marktes, des Neoliberalismus, wenn man so Schlagworte nennen will, aber dass man sich schon auch sozusagen, das ist ja jetzt auch Anlass für mich zu sagen, was ist denn eigentlich da in die Kritik gekommen, was funktioniert nicht. Und das werde ich im ersten Teil, werde ich auf die Krisen eingehen, im zweiten Teil, wie denken wir denn jetzt über die Globalisierung nach? Was sind das für Auswirkungen für die Globalisierung? Wenn wir mal mit den Krisen anfangen, also die Krisen, der Markt versagt. Wir haben ja wirklich ein ordentliches Paket an Krisen in den letzten Jahren gehabt. Mein Sohn, der hat jetzt gerade Abi gemacht, ich habe gesagt, in seiner Schulzeit hat er mehr Krisen gehabt, als ich in den letzten 40 Jahren davor. Aber er sagt dann, die erste erinnert er sich nicht richtig, die Finanzmarktkrise, also da war er erst 10. Aber sie war natürlich extrem einschneidend, diese Krise. Der Auslöser war es nicht, der Auslöser gibt es ja immer viele Ursachen, aber als Zeitpunkt nehme ich hier die Insolvenz von Lehman Brothers, die Finanzmärkte weltweit erschüttert hat. Und zwar so, dass eine Kernschmelze des Finanzmarktsystems nicht auszuschließen war. Und Frau Merkel und Herr Steinbrück haben sich ja auch vor die Kamera gestellt und gesagt, die Einlagen sind sicher. Die Sorge vor Bankruns, dass Leute zu den Banken laufen, ihre Konten plündern, die war ernst zu nehmen. Und was die aber zeigt, die Märkte haben es nicht hinbekommen. Die Märkte konnten das Problem nicht lösen. Da musste die Politik eingreifen. Da musste die Politik einschreiten mit viel Geldern, mit viel Unterstützungsmitteln weltweit, weltweite Koordinierung. Wir hatten dann ja anschließend noch in Europa die Euro-Krise. Die hatten die Amerikaner nicht. Das war unsere Krise sozusagen. Und auch da mussten die Zentralbanken, Mario Draghi, mit whatever it takes einschreiten. Es war klar, die Märkte kriegen es nicht hin. Und die Queen war an der London School of Economics und hat diesen Satz, den ich danach sehr häufig zu hören bekommen hatte, ich war dann auch Vorsitzender der Ökonomenvereinigung, sie hat gesagt, warum, why did nobody notice it? Ja, ihr Ökonomen habt versagt in der London School of Economics. In der Ökonomie ist dann einiges geschehen und ich werde nachher auch ein bisschen darauf eingehen, aber da gab es auch viele Selbstzweifel in der Ökonomie, unterrichten wir das Richtige, machen wir die falschen Dinge. Das muss man Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaften trennen von der Wirtschaft. Ja, und hier ist zum Beispiel ein Punkt, dass die Banken, das hat ja was mit der Regulierung der Banken zu tun. Wir regulieren ja nicht Banken, wir sind ja Wissenschaftler, das machen schon die Regeln machen die Politik und dann gibt's die Bankregulierung. Aber es war natürlich so eine Stimmung da, die Märkte kriegen das schon hin, die Banken kriegen das, die haben es nicht hinbekommen. Die zweite Krise ist die Corona-Covid-Krise. Auch hier als Auslöser habe ich jetzt Ischgl aus Österreich, tut man Ihnen vielleicht Unrecht, ich wollte ein Datum nehmen, Februar, März 2020. Also schon einiges her, aber man kann sich noch gut daran erinnern, wie viel Unsicherheit da auch war. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja gar nicht, was das für uns bedeutet. Und die Wirtschaft, auch die Börse war zuerst noch hoch und dann irgendwann haben sie es realisiert und dann ist alles eingebrochen. Auch die Krise haben die Märkte nicht hinbekommen. Der Staat musste eingreifen mit massiven Mitteln. Und hier habe ich Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier, die die Pressekonferenz hatten. Und der Spruch war von Olaf Scholz, der da kommt gleich nochmal mit seinem Doppelwumms, der die Bazooka gewählt hat. Aber was stand dahinter? Ein Unterstützungsprogramm für die Industrie ohne Limit. Ja, natürlich alle Ökonomen, die sagen, ohne Limit geht ja gar nicht. Also irgendwie muss ja Haushalt und also ohne Limit ist, aber er hat gesagt, also egal wie viel es wird, wir unterstützen das und die Wirtschaft, wie gesagt, brauchte die Unterstützung des Staates. Ich habe hier ein Zitat von meinem Kollegen aus Berlin, weil das so schön formuliert ist. Ich würde schon sagen, dass die Corona-Krise so etwas wie der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus ist. Unter Neoliberalismus zu verstehen, kriegen es die Märkte alleine hin. Ja, und die kriegen es nicht hin. Ja. Und dann haben wir gedacht, die Krise ist vorbei. Und dann kam der Krieg in Europa. In Russland beginnt ein Krieg mit den Konsequenzen, die wir spüren, gerade im Lebensmittelbereich. Wir spüren die inflationären Konsequenzen, aber natürlich gerade im Energiebereich. Und auch hier muss die Regierung wieder helfen. Wir haben die Gaspreisbremse, also nicht nur den Unternehmen, sondern auch uns Haushalten. Die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, 200 Milliarden und das ist der Doppelwumms. Ja, weil anscheinend die Wumms-Dimension 100 Milliarden ist. Ja, nur falls Sie mal das irgendwann brauchen, für welche Zwecke. Also das ist der Doppelwumms. Auch hier Märkte haben es nicht geschafft und die Wirtschaftswissenschaften haben versagt. Das ist ein Zitat auch von ihm bei Anne Will, glaube ich, war das, wo er gesagt hat, es ist unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenrechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Was war passiert? Eine Gruppe von Ökonomen hatte ein Modell berechnet. Was hat es für Konsequenzen, wenn wir auf russisches Gas verzichten, wenn wir ein Embargo machen? Und dann kamen die Modelle zum Ergebnis, dass das uns ungefähr 3% des BIP kosten würde. Und das sagte das Modell. Das Modell hat aber dazu geführt, dass eine Diskussion gestartet war, wir sollen ein Embargo machen. Und auch die Ökonomen, die daran beteiligt waren, haben das teilweise sehr stark vorangetrieben, diese Forderung. Und die Regierung wollte kein Embargo machen, hat sie auch nicht gemacht und hat das Modell sehr stark kritisiert. Und das hat er in dieser Sitzung gesagt. Also die Krisen haben gezeigt, der Markt kriegt es nicht hin. Wir brauchen eine sehr starke, aktive Rolle des Staates. Und das Fach ist kritisiert worden, die Wirtschaftswissenschaften sind kritisiert worden. Und dass also die Gedanken, die Modelle, die wir haben, dass die vielleicht nicht so wirken, wie sie sollten. Soweit die negative Sicht, ja, und mit der man also häufig konfrontiert wird. Jetzt kommt die positive Sicht. Die Krisen, die sind eine Sternstunde, ich ziehe es natürlich, aber die Kritik habe ich auch überzogen, eine Sternstunde des Marktes und der Wirtschaftswissenschaften. Warum? Das ist wirklich frappierend. Also das wäre auch meine Antwort an die Queen gewesen. Man kann den Ökonomen, das ist ein bisschen im Bereich wie eine Meteorologie. Wir wissen nicht, wie das Wetter morgen wird, aber wir können Tendenzen feststellen und wir können was dagegen machen. Und das ist, finde ich, schon extrem beeindruckend, wenn ich die erste Folie zeigen kann, ist, wie wir mit Krisen heutzutage umgehen. Und das ist ein Verdienst natürlich der Politik, das war ein Verdienst der Wirtschaftswissenschaften. Und also wenn Sie erstmal links anfangen auf dem Bild, also was hier eingezeichnet ist, ist das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, aber normiert. Also hier, das ist bis 1990 und weil dann ja die Wiedervereinigung war, ist das hier eine Reihe, die müsste natürlich eigentlich höher sein, aber weil das hier auf 100 normiert ist und hier auf 100, sieht das jetzt so aus. Aber den Punkt, den ich machen will, ist zwei Punkte. Das eine ist, da kann man sich ruhig gerne dran erinnern, seit 1970 hat sich unser BIP mehr als verdoppelt. Wir sind durch die soziale Marktwirtschaft unglaublich wohlhabend geworden. Ja, wir wohnen in größeren Wohnungen, wir fahren größere Autos, Urlaubsreisen sind nicht mehr nur national, es wird mehr geflogen und manche sagen, ja, brauchen wir alles gar nicht, aber die Medizin hat sich auch sehr stark entwickelt. Wenn man heute vergleicht zu 1970, eine dramatisch andere Medizin. Also wir haben uns sehr, sehr stark entwickelt. Aber das ist nicht das Thema heute, wir reden über Krisen. Nur was man hier sieht, also das ist die Entwicklung, da sieht man keine Krise. Man sieht kaum Krisen. Hier war die Ölkrise, Erdölkrise und hier auch. Und dann haben wir hier, die ist natürlich jetzt hier ausgegangen, ich komme gleich auf die rechte Folie, aber hier ist die beiden, die ich geschildert habe, die Finanzmarktkrise und das ist jetzt die Covid-Krise. Die sind da, aber wenn ich hier von 60 auf, also ne, von 100, dann geht es hier von 100 nochmal, also verdoppelt man. Man merkt sie nicht, die Krisen. Man merkt die Krisen nicht in Zahlen. Das führte so weit, dass die Wirtschaftswissenschaften zwischenzeitlich dachten, wir müssen eigentlich kaum uns keine Gedanken um Konjunkturpolitik machen. Es gibt immer so ein bisschen Einbruch, aber dann geht es ja wieder hoch. Wo ist das Problem, wenn man diesen Verlauf sieht? Ja, die Wissenschaft hat sich da schon verbessert. Was wir jetzt merken, ist, das Problem ist schon auf der individuellen Ebene. Also wenn Sie arbeitslos werden in der Krise, dann haben Sie ein echtes Problem als Individuum. Und wenn man das berücksichtigt in Modellen, also im Durchschnitt werden wenig Leute arbeitslos, aber wenn man diesen einen berücksichtigt, hat das schon sehr hohe Kosten. Man sieht auch, wenn zum Beispiel Leute zu Ende studiert haben, wenn die in der Krise anfangen, einen neuen Job anzutreten, das bleibt bis zum Lebensende, kriegen die weniger Gehalt, als wenn die 2 Jahre vorher den Job angefangen hätten oder 2 Jahre später, wo die Wirtschaft wieder ordentlich macht. Die Krise hat Auswirkungen. Also Krise ist wichtig. Ja, aber was man sieht, ist hier, dass man sie kaum sieht. Und aber was ich noch viel beeindruckender finde, ist diese rechte Seite. Weil was wir hatten bis 1900, also eigentlich bis 2000, bis zu den Hartz-Reformen, wir hatten, das ist die Arbeitslosenquote. Das ist eine, war hier der Boom und dann hier die erste Krise, Erdölkrise hat die Arbeitslosigkeit erhöht, bisschen zurückgegangen, zweite Krise erhöht, zurückgegangen, jetzt kam die Wiedervereinigung, der Boom der Wiedervereinigung, dann kam die Krise, Arbeitslosigkeit erhöht, dann ging es wieder ein bisschen besser und die nächste Krise, die Jahrtausenderkrise und Arbeitslosigkeit hoch. Und mittlerweile, man sieht die Krisen nicht mehr. Die Krisen finden am Arbeitsmarkt nicht mehr statt. Und das ist schon eine Leistung der Politik, aber auch der Ökonomie. Die Kurzarbeiterprogramme helfen hier immens. Die Förderprogramme der Regierung. Es ist keine Diskussion mehr, soll die Regierung in der Krise unterstützen. Nein, das ist die Aufgabe der Regierung, da zu unterstützen. Und der Arbeitsmarkt hat sich entkoppelt von der Konjunktur. Ich finde es eine Riesenleistung, dass wir jetzt nicht auch heute noch über Arbeitsmarktprobleme zusätzlich diskutieren müssten, was eigentlich der normale Fall wäre, dass wir sagen würden, jetzt haben wir die Krise, wir haben auch massive Arbeitsmarktprobleme. Da hat die Ökonomie, glaube ich, schon ganz viel geleistet. Und sie lernt in jeder Krise mehr. Das ist natürlich auch Krisenerfahrung. Zum Beispiel aus der Finanzmarktkrise sind entstanden neue Regulierungen für Banken, ein European Systemic Risk Board, was sich die systemischen Risiken anschaut. Also wir lernen immer mehr aus der Krise und wir können mit Krisen immer besser umgehen. Und insofern, das ist tatsächlich etwas, wo die Wirtschaftswissenschaften und auch das Verständnis, das muss ja von den Wissenschaften durchdringen in die Politik, wo wir da ein gutes Stück weiter vorangekommen sind. Zweite Bild, was ich hier habe, ist, wo man sagt, man sollte die Märkte nicht zu schnell aufgeben und sagen, die funktionieren nicht. Das ist hier im Covid-Bereich der unglaubliche Erfolg, den wir hatten in der Impfstoffentwicklung. Viel privates Kapital, viele private Unternehmen her, aber auch der Staat, der geholfen hat. Es gab hier einen Aufruf im Mai 2022, nicht, das ist alles 2020, Entschuldigung, falsches Datum, in der New York Times, 4. Mai 2020, hier steht's auch, dass der Staat massiv eingreifen soll. Das sind Methoden des Marktdesigns, die hier angewandt wurden. Advanced Market Commitments, also dass der Staat einen Markt schon bereitstellen soll, damit die Unternehmen anfangen zu forschen. Die Amerikaner haben das auch gemacht, die Operation Warp Speed. Das ist eine Leistung der amerikanischen Regierung. Die Europäer haben sich da sehr elegant zurückgehalten. Ja, da kann man uns wirklich bei den Amerikanern bedanken, dass die da so massiv investiert haben. Und wenn man sich anschaut, dass hier so ein Vergleich, wie lange dauert so eine Impfstoffentwicklung in der Geschichte. Also bei Polio waren es fast 90 Jahre und die anderen Bereiche, hier sind wir in einem Jahr. In einem Jahr ist der Impfstoff entwickelt worden. Ein Riesenerfolg, war so nicht abzusehen. Und also die Entdeckungskraft des Marktes, die Forschergeiste, wenn man wirtschaftlich sich lohnt, dahinter zu klemmen, das zeigt sich da sehr gut. Und dritter Punkt, den ich machen will, ist, wo in der Krise zeigt, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaft doch auch auf ihre Art funktioniert, ist jetzt hier, das ist ein Bild für die jetzige Krise, in der wir sind. Und was sieht man auf dem Bild? Wie viel haben die Unternehmen, die Industriekunden eingespart wöchentlich im Vergleich zum Vorjahr ist es hier, die Veränderung zum Vorjahr. Es gibt die Grafik auch temperaturbereinigt, aber in der Industrie ist ja meist der Gasverbrauch ist ja nicht Wärme. Der Wärmeverbrauch ist erst hier hinten. Und das ist gut, das geht in die 30% rein. Die Industrie hat sehr stark auf die Preise reagiert und dass Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, mittlerweile leichte Entwarnung gibt, ja, also dieser Winter sieht ganz gut aus, hat auch damit zu tun, dass auf Industrieseite das Einsparen funktioniert. Wir waren alle etwas nervös, ob es auf Haushaltsseite funktioniert. Bisher sieht es ganz gut aus, dass die Haushalte auch einsparen. Allerdings muss man sagen, ist gut, dass der Winter ein warmer Winter ist. Das hilft uns allen. Ja, das. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, die Unternehmen reagieren. Die reagieren auf Preise, die Marktwirtschaft funktioniert. Und auch in Corona haben wir das schon gesehen. Maskenentwicklung. Viele Unternehmen haben auf Masken umgestellt, ja, weil sie dann sich Sockenhersteller haben dann Masken hergestellt. Zu Anfang wussten wir noch nicht genau, was die richtigen Masken sind. Die es konnten, haben da ihren Beitrag zu geleistet. Wo die Marktsignale funktionieren, da wird dann auch, da setzt sich der Markt ein. Deswegen will ich hier ein gemischtes Bild sozusagen vertreten. Ja, in der Krise hat der Staat eine ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube, gerade auch in der Krise haben die Wirtschaftswissenschaften eine wichtige Aufgabe. Wie sollte der Staat eingreifen? Wie sollte man die Kräfte der Wirtschaft nutzen? Wo kann man sie nutzen? Und das funktioniert. Wir sehen jetzt, also in der jetzigen Krise auch wieder die Arbeitslosigkeit, die hält sich extrem gering. Das war vor 20 Jahren, wäre das nicht denkbar gewesen. Ja, das ist. Und Arbeitsmarktpolitik ist eines der best erforschtesten Bereiche in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben gute Daten dazu. Und die Hartz-Reform, die stehen im Gesetz drin, sie müssen evaluiert werden. Wenn wir das mal in anderen Gesetzen hätten, würde es uns in vielen Bereichen besser gehen. Die werden regelmäßig evaluiert, die Arbeitsmarktmaßnahmen, wirken sie oder wirken sie nicht? Und was wirkt, wird behalten, was nicht wirkt, wird nicht mehr gemacht. Also das finde ich ist schon ein großer Erfolg. Jetzt zur Globalisierung. Sie merken, mein Tenor ist so ein bisschen, ne, man kann in beide Richtungen denken und das ist, um noch ein Bonmot neben dem Dismal Science, Harry Truman hatte ja diesen Spruch, der wird ihm nachgesagt, ich hätte gern einen einarmigen Ökonom. Und wieso einen einarmigen, sagt er, ja, weil die kommen immer und sagen, on the one hand and on the other hand. Und ich möchte gerne eine klare Empfehlung haben und nicht dieses mal hier und mal da. Und sozusagen mein Vortrag hat eher dieses mal hier, mal da Charakter, aber so ist es nun mal. Es gibt häufig Argumente dafür und dagegen. Also, Globalisierung, die große Sorge, vor der wir stehen, und das ist jetzt auch die Konsequenz dieser Krise, die Konsequenz der letzten Krise, Abhängigkeiten. Sind wir abhängig? In der letzten Krise waren Lieferketten, haben nicht funktioniert. Übrigens nicht nur die Lieferketten nach China, sondern auch zu Anfang der Krise die nach Italien haben nicht funktioniert, weil in Italien war die Krise, also da haben wir die Sachen nicht bekommen. Sind wir abhängig? Aber natürlich primär China. Und China ist so relevant, wenn man es hier im Vergleich sieht, ne, also dass die Größenordnung unserer Im- und Exporte nach China und Russland wesentlich wichtiger als Russland, unser wichtigster Handelspartner. Vielleicht eine ermunternde Aussage hier, es gibt die Studien, die sich anschauen, wie viel wäre unser BIP geringer, wenn wir mit China keinen Handel mehr machen würden. Also wenn wir komplett Handel auflassen. So eine Makrostudie sind immer so ein bisschen, die schauen sich an, wie ist die Welt mit dem Handel und wie ist die Welt ganz ohne Handel. Die schaut sich nicht an, wie man da hinkommt. Ja, das ist, aber das sind so Gleichgewichtsmodelle. 1%. Unser BIP ist um 1% geringer. Die hat sich auch angeschaut, wie viel wäre unser BIP geringer, wenn wir mit Russland keinen Handel mehr machen. 0,4%. Wenn wir genügend Zeit haben, deswegen sagt der Übergang, sagt die Studie nicht, aber wenn wir wüssten, in den nächsten, also in 10 Jahren dürften wir nicht mehr mit Russland Handel machen, würden wir es überhaupt nicht sehen. Russland ist ein kleines ökonomisches Land, also für ökonomische Zwecke, dann hätten wir die LNG-Terminals gebaut, dann würden wir das kaum in den Zahlen sehen. dieser Abruptstopp mit Russland, der tut, den sehen wir in der Wirtschaft. Und mit China ist es so ähnlich. Wenn wir es jetzt abrupt stoppen würden, wäre es ein Riesenproblem. Deswegen hat ja die Regierung auch eine Rohstoffstrategie gestartet, eine China-Strategie wird entwickelt. Aber wir sollen auch nicht so tun, als ob wir komplett abhängig sind. Also wenn wir sozusagen, wenn wir uns da gut aufstellen, glaube ich, können wir da auch mit China gut umgehen. Nichtsdestotrotz, die Abhängigkeiten sind das große Thema. Wie kommen wir von den Abhängigkeiten weg? Und vielleicht eine allgemeine Aussage ist Wandel durch Handel. Und das geht so ein bisschen zum Thema. Ist der Freihandel, funktioniert er? Und da gibt's ja jetzt große Skepsis dran. Ich habe hier Lars Klingbeil, hat er bei der Ludwig-Erhard-Stiftung, glaube ich, erzählt. Wandel durch Handel, wie wir es bisher praktiziert haben, ist gescheitert. Und rechts habe ich Shanghai 1990 und 2020. Ja, also ich glaube, die Chinesen würden sagen, Wandel durch Handel hat schon ziemlich stark stattgefunden. Ja, die wären nie so wohlhabend wie heute, wenn sie nicht im internationalen Handel drin gewesen wären. Die Frage ist, was für ein Wandel findet da statt? Ja, der Wandel zu einem demokratischen System, der hat nicht funktioniert. Das war ja die Hoffnung, dass er dahin funktioniert. Der Wandel zu einem stabileren Weltordnung, da zeigen die Studien eigentlich schon. Also Länder, die Handel treiben, machen weniger Kriege. Gibt's auch ein paar Gegenargumente, aber die bisschen Empirie, man hat jetzt nicht so viel Empirie, die gehen in diese Richtung. Denkmodell, nehmen wir an, wir hätten China komplett ausgeblockt. China wäre wie Nordkorea, mit denen macht man nämlich keinen Handel. Weiß ich nicht, ob uns das gut tun würde, ja, das ist, ob nicht da der Handel doch auch ein gutes Maß an Stabilität bringt. Aber ich habe da nicht die letzte Antwort. Also da, das ist tatsächlich ist ja auch mehr eine deskriptive Frage. Die Frage ist ja, wie wird sich der Handel weiterentwickeln? Der klassische Wandel durch Handel, der sozusagen zu einer Demokratie, das hat nicht funktioniert, aber dass der Handel Wandel mit sich bringt, sicherlich, ja, dass er Stabilität auch bewirkt, da spricht einiges dafür. Sehen wir jetzt in den ganzen Krisen, dass Globalisierung am Ende ist. Und das ist ein Zitat von Krugman im März letzten Jahres. Sehen wir eine zweite Deglobalisierung? Die Antwort ist vermutlich ja. Was war die erste Deglobalisierung? Das war 1914-18. Vor dem Ersten Weltkrieg war ein sehr starker internationaler Handel. Der ist durch den Krieg gestoppt worden und hat die Weltwirtschaft lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Und er hat hier gesagt, Russlandkrieg hat dieses Potenzial, den Welthandel zu stoppen. Hier, on the one hand and on the other hand, das ist wieder die andere Hand, ja, das hier ist unser Außenhandel, ne, in Deutschland, der in Milliarden Euro, hier war die Krise, ne, die Finanzkrise ist er zurückgegangen, ist er weiter gestiegen, jetzt ist hier die Covid-Krise und der steigt weiter. Also wir sehen es nicht in den Zahlen, ich könnte auch die Weltzahlen auflegen, ne, das ist, man sieht es in der Krise, danach sieht man schon das Wachstum und ich will auch gleich erklären, warum ich glaube, dass wir nicht am Ende sind mit der Globalisierung. Was ist die Alternative zur Globalisierung? Die eine Alternative ist, wir nehmen alles zurück. Also zurück, Reshoring. Wir produzieren alles in Deutschland, wird schwierig. Also in Deutschland können wir noch einiges produzieren, aber was soll die Niederlande sagen? Ja, wir holen alles zurück, ja, dass wir die nicht hinbekommen. Ja, das ist also, nehmen wir Europa als Basis. Ja. Ein Beispiel, wo wir es gemacht haben, das ist der European Chip Act. Und das ist das Zitat von der Leyen. Sie finden das genau gut, dass wir es machen, um die Unterbrechung der Lieferkette antizipieren und so vermeiden. Und deswegen geben wir jetzt ein Heidengeld aus, dass Unternehmen Chips wieder in Europa produzieren. Ich bin da sehr gespannt, ob das eine Erfolgsgeschichte wird. Ich finde es auch etwas kritisch in der ganzen Diskussion, weil die Amerikaner machen im Moment dasselbe. Es gibt einen American Chip Act. Und wir wollen nicht abhängig sein von Taiwan, das kann man nachvollziehen. Aber warum haben wir ein Problem, wenn die Amerikaner uns die Chips liefern? Ja, wo ist das geostrategische Kalkül der Amerikaner gegenüber? Ist nicht klar. Und dass wir jetzt viel Geld ausgeben, um dann hier zweitklassige Chips zu bekommen. Warum sage ich zweitklassig? Die Europäer haben gemeinsame Projekte, Important Projects of Common European Interest. Und da ist immer die Auflage, Weltspitze zu werden. Der ist nicht da drin. Den haben die extra nicht da reingegangen. Da ist die Auflage, Europaspitze zu werden. Natürlich nicht so schwierig, weil wir haben ja nichts. Also bei nichts Spitze zu werden, das kriegen die schon hin. Ja, das ist also insofern. Aber ich will das Ökonomische sagen. Und das ist vielleicht das der allgemeine Punkt. Und dann auf die Studie hier vom IFO-Institut. Wenn ich ein Unternehmen bin und ich will nicht abhängig sein und ich sage, ich mache es selber, dann kaufe ich ein anderes Unternehmen oder öffne eine Produktionsstätte. Ich mache das dann einfach. Für eine Volkswirtschaft gilt das nicht. Wenn eine Volkswirtschaft sagt, ich mache das selber, dann muss die auf was anderes verzichten. Wenn die Intel jetzt in Ostdeutschland eine Chipfabrik baut, die stellt da Fachkräfte ein, die stellt da Ingenieure ein. Die können nicht mehr woanders arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel, die arbeiten dann da. Das heißt, wir werden als Volkswirtschaft irgendwas anderes nicht produzieren. Wir können nicht das zusätzlich machen. Ja, das geht nicht, weil wir haben eine boomende Wirtschaft, das funktioniert nicht. Und das zeigt diese Studie hier auch ganz gut. Wenn wir alles zurückholen nach Deutschland, wird unser BIP um 10% einbrechen. Wenn wir es nach Europa oder Türkei und nach Afrika zurückholen, um 4%. Ja, weil, also die kommen, dann gehen Ingenieure dahin, die sind aber natürlich nicht so effizient, weil der internationale Handel war ja ineffizient. Wir haben das bisher in Taiwan gekauft, weil die es besser machen konnten als wir. Das heißt, wir haben Effizienzverluste und die sind in dieser Größenordnung. Also Reshoring, wir werden etwas sehen, aber es hat seine Grenzen, das Reshoring. Die zweite Alternative ist Friendshoring. Den Begriff hat Frau Yellen, übrigens auch Wirtschaftswissenschaftlerin, hat dann die amerikanische FED geleitet und ist jetzt Finanzministerin, also eine beeindruckende Karriere. Und sie hatte, da war sie in Südkorea und hat gesagt, wir sollen mit Partnern und arbeiten durch Friendshoring. Also wir verlagern die Produktion dahin zu unseren Freunden. Ja. Und jetzt ist die interessante Frage, wer sind denn unsere Freunde? Ja, das ist nicht ganz klar, wer unsere Freunde sind. Hat ja auch was mit Diplomatie und Strategie zu tun. Aber diese Studie, die ich da rechts habe, die ist ganz schön, die hat Folgendes gesagt. Wir schauen uns an, Demokratien sind unsere Freunde. Autokratien nicht, Demokratien sind unsere Freunde. Und wir schauen uns an, wer ist Demokratie? Es gibt einen Demokratieindex, einen Voice and Accountability Index der Weltbank. Und jetzt haben die gesagt, okay, da ist so ein Index, jedes Land wird gerankt und die oberen sind die Demokratien, die unteren sind die Autokratien, irgendwo muss ich einen Cut-off machen. Ich mache den Cut-off da, wo das niedrigste europäische Land ist. Und das niedrigste europäische Land ist Bulgarien. Also Bulgarien hat den niedrigsten Demokratieindex in Europa oder in der EU, muss ich sagen. Das bedeutet aber, also das ist diese hier, 0,26, also die größer sind als 0,26, werden ausgeschlossen, dass ich 115 Länder der Welt ausschließen würde und 81% der Weltbevölkerung schließe ich aus. Also wenn ich sage, nur oberhalb von Bulgarien sind unsere Freunde, 80% der Welt sind nicht dabei. Nicht 80% der Weltwirtschaft, sind ja sehr viele arme Länder, auch nicht, sind auch nur 20% unserer Exporte, ja. Aber es ist trotzdem, man würde sagen, ein Riesenteil der Welt, mit dem machen wir es nicht mehr. Und das zweite Bild hier ist, dann nimmt man nicht den kleinsten der EU, sondern den kleinsten der OECD. Also wer hat den kleinsten Index der OECD? Das ist die Türkei. Also alles oberhalb Türkei ist Freund, alles unterhalb der Türkei ist nicht Freund. Und dann schließt man 40% der Weltbevölkerung aus 50 Länder. Ja, das ist nur ein bisschen illustrativ. Also Friendshoring hat auch seine Grenzen. Und wir werden das nachher sicherlich diskutieren. Wir können es auch gar nicht erlauben, weil wir die ganzen Ressourcen aus Saudi-Arabien und aus anderen Ländern bekommen. Also erlauben können wir uns das gerade im Energiebereich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es gute Politik ist. Dann sind wir wieder zurück durch Wandel, durch Handel. Noch zwei Folien habe ich. Die eine ist, was ist denn sozusagen die ökonomische Antwort auf die Abhängigkeiten? Das ist Diversifizierung. Wenn Unternehmen abhängig sind von Lieferanten, dann machen die Dual Sourcing. Sie haben zwei Lieferanten. Ja, die kaufen das Produkt von zwei Lieferanten, damit wenn der eine mal nicht liefert, dann kriegen sie es von dem anderen. Das ist Abhängigkeitsmanagement. Und was kann die Regierung helfen bei diesem Abhängigkeitsmanagement? Indem sie Handelsverträge macht, indem wir mit mehr Ländern Handel betreiben, damit die Unternehmen sich leichter diversifizieren können. Und hier, das ist eine Karte jetzt vom Sachverständigenrat, habe ich die geliehen für heute Abend. Da sieht man halt, mit wem haben wir Handelsabkommen. Also hier ist natürlich die EU, aber hier haben wir Abkommen, das sind die dunkelblauen. Mit manchen sind wir in Verhandlungen, also hier, das sind die Grünen, mit denen sind verhandelt, aber noch nicht in Kraft. Mit denen haben wir angefangen, also wir heißt hier immer die EU, für Außenhandel ist ja die Europäische Union zuständig, wurde verhandelt, aber das pausiert im Moment, wie unter anderem bei den USA. Also da ist schon noch viel möglich und wir müssen da schon die Weltperspektive betrachten und das ist eigentlich die Antwort auf Abhängigkeit, ist mehr Diversifizierung. Wo gerade viel diskutiert wird, ist, was ist die Aufgabe der Unternehmen? Und was ist die Aufgabe des Staates beim Abhängigkeitsmanagement? Ja, weil die Unternehmen haben ja eigentlich ein eigenes Interesse, nicht abhängig zu sein, wenn es in eine Krise kommt. Aber vielleicht machen die zu wenig. Vielleicht gibt es systemische Risiken, Klumpenrisiken, wo der Staat eingreifen muss. Und das ist die Diskussion, die jetzt in Europa und in Deutschland geführt wird. Brauchen wir eine China-Strategie, Hermes-Kredite? Die Regierung hat jetzt gesagt, wir geben keine Hermes-Kredite nach China, wenn damit Menschenrechtsverletzungen eventuell in Gefahr sind. Vielleicht auch aus strategischen Gründen keine Hermes-Kredite mehr. Also die kreditgeringen Unternehmen, die im Ausland investieren, die kriegen die vom Staat, diese Kredite. Ja. Brauchen wir eine Rohstoffstrategie? Die Europäische Kommission hat eine Rohstoffstrategie gemacht. Die hat sich angeschaut, Produkte, wo wir abhängig sind. Deutschland ist bei 248 Produkten abhängig, ungefähr 4% unseres Außenhandels. Und davon kommt die Hälfte aus China. Ja, bei Medikamenten kommt 80-90% der Wirkstoffe aus China oder Indien. Ja, ist das abhängig? Wie stark sind wir abhängig? Was sind die Alternativen? Und kümmern sich die Unternehmen darum? Also das ein Vorschlag ist, dass die Unternehmen jetzt Stresstests machen müssen. Was passiert in der Krise mit deinem Unternehmen? Die Banken müssen das. Nach der Finanzkrise haben die Banken verpflichtet worden zu sagen, was passiert, wenn der Aktienmarkt um 15%, also der Finanzmarkt um 15% einbricht? Was passiert dann mit deinem Unternehmen? Das müssen die Banken machen. Vielleicht müssen die Unternehmen das auch machen. Was passiert, wenn China Taiwan angreift und die Amerikaner sagen, Embargo gegenüber China? Was passiert mit deinem Unternehmen? Wird schön ein Stresstest, der dann aber halt behördlich auch kontrolliert werden muss, wo dann eine Behörde sagen muss, ja okay, das sind die Ergebnisse des Stresstests, da musst du aber Maßnahmen machen, ja, als Konsequenz daraus. Also deswegen die Frage, was ist Aufgabe der Unternehmen, was ist Aufgabe des Staates, die Frage wird gerade sehr stark diskutiert, weil wir da auch kein klares Modell haben in dieser Form, weil das hat natürlich was mit Geostrategie zu tun, mit militärischen Aussetzungen. Nutzt die Politik diese Instrumente für militärische Auseinandersetzungen oder nicht? Also die wirtschaftlichen Sanktionen. Wirtschaftliche Sanktionen sind ziemlich üblich. Also Barack Obama hat 2000 Sanktionen in seiner Amtszeit verhängt, Donald Trump 3000 Sanktionen. Also das ist ein Instrument, was sehr häufig benutzt wird, aber noch nicht gut erforscht ist. Wie weit sie wirken, wie weit sie nicht wirken. Deswegen glaube ich, und dann komme ich zu meiner letzten Folie, wir werden eine starke Globalisierung sehen. Wir werden eine andere sehen, weil wir uns jetzt viel ernsthafter Gedanken über Abhängigkeiten machen müssen. Aber wir werden es mit der Welt sehen. Wir werden übrigens Afrika, da ist noch so viel zu machen. Und das ist vielleicht der positive Effekt von China. China geht stark in Afrika rein, sodass jetzt sowohl die Amerikaner als auch die Europäer sagen, oh, das müssen wir aber auch machen. Und damit wir da nicht abgehangen werden. Und sie machen da auch schon so viel, aber das zu konsolidieren, uns auch besser zu vermarkten, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber warum ich so auch glaube, dass wir eher mehr Weltzusammenarbeit sehen werden und auch wirtschaftliche, ist das große Problem, was wir haben, ist die nächste große oder die Krise, in der wir schon drin sind, der Klimawandel. Und was das Bild hier zeigt, sind die Emissionen, die weltweiten Emissionen. Das hier ist Europa, also über die Zeit. Hier, das sind die USA. Und das sieht ja schon mal ganz schön aus. Also hier sehen wir auch so eine Entkopplung. Ne? Also seit 1990 ist die Wirtschaft schon stark gewachsen, aber die Emissionen sind zurückgegangen. Übrigens sowohl die Emissionen im Konsum, also auch in der Produktion. Also man sagt ja, wir haben den ganzen Dreck verlagert nach draußen. Aber selbst wenn man sich anschaut, was wir konsumieren, ja, also wenn China produziert dann vielleicht dreckiger, dann sind die auch zurückgegangen um 20%. Amerika sieht okay aus. Also haben jetzt ja mit dem Inflation Reduction Act auch eine aktive Klimapolitik begonnen. Aber hier, das sind die Blöcke. Das hier ist China und das ist Asien und da ist stark Indien am Wachsen. Was ja auch nicht verwundert. Aber das sind sozusagen, wir brauchen ein Weltklimaabkommen. Und das müssen wir in der Welt gemeinsam hinbekommen. Und der beste Vorschlag im Raum, also viele zweifeln, dass Paris funktioniert, weil Paris sagt ja de facto, jeder macht, was er will. Das sind die Nationally Determined Contribution. Jeder soll das machen, was er will. Und wir haben kein internationales Abkommen, was so funktioniert. Die funktionieren alle auf Reziprozität. Ein Handelsabkommen sagt, ich senke meine Zölle, wenn du sie senkst. Aber wenn du sie nicht senkst, erhöhe ich meine Zölle. Ja, oder wir subventionieren nicht unsere Unternehmen, wenn du nicht subventionierst. Aber wenn du subventionierst, dann erhöhen wir, gibt's Strafzölle oder wir reagieren. Reziprozität. Abrüstungsabkommen. Wir rüsten ab, wenn du abrüstest. Ja, aber wenn du nicht abrüstest, machen wir es auch nicht. Ja, alles Reziprozität. Nur Klima nicht. Ja, Klimapolitik sagen wir, mach mal jeder, was er will. Ja, das ist Pariser. Und wir dokumentieren das dann. Und wenn jemand wenig macht, sagen wir, das ist aber nicht anständig, dass du zu wenig hast. So funktioniert das Pariser Abkommen. Und die Alternative, das Instrument, was jetzt stark diskutiert wird, was Deutschland vorantreibt, in die G7 eingebracht hat, ist der Klimaclub. Und der Klimaclub würde sagen, und dann hier schließt sich der Kreis zu dem Außenhandel, er würde sagen, der kombiniert die Klimapolitik mit der Wirtschaftspolitik. Wenn du in unseren Wirtschaftsraum rein willst, dann machst du entweder auch eine ambitionierte Klimapolitik oder du kriegst einen Strafzoll an der Grenze. Also du kommst nicht rein oder du kommst viel teurer rein. Das versucht die EU jetzt zu machen mit dem Border Adjustment Mechanism. Die EU ist aber zu klein. Die EU hat nur 10% der Emissionen. Wie man hier sieht, das ist sogar Europa, das ist nicht die EU. Die EU ist noch kleiner als das. Das muss schon EU, Amerika und China zusammen machen. 50% der Weltwirtschaft, 50% der Emissionen. Dass man sagt, wir kombinieren die Wirtschaftspolitik mit der Klimapolitik. Wenn ihr hier rein wollt, dann auch Klimapolitik oder einen Grenzzoll machen. Also eine Sanktion, eine Wirtschaftssanktion an der Grenze. Deutschland hat das gestartet. Die G7 hat es prinzipiell zugestimmt. Es gibt jetzt einen Klimaclub, der aber noch sehr auf freiwilliger Basis ist. In den nächsten Jahren, finde ich, müssen die Regierungen daran arbeiten, dass der auch diese Regeln festzucht. Und dann haben wir, glaube ich, eine Chance, wenn wir die Weltwirtschaft kombinieren die Weltwirtschaft mit der Weltklimapolitik, dass wir auch diese Krise gemeinsam, Politik, Märkte und die Außenwirtschaft, die Globalisierung in den Griff bekommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war der Wirtschaftswissenschaftler Achim Wambach. Und er ist in seinem Vortrag der Frage nachgegangen, welchen Beitrag die Disziplin der Wirtschaftswissenschaften dazu leisten kann, die Krisen, die wir heute erleben, zu lösen. Er hat seinen Vortrag am 17. Januar 2023 gehalten bei der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main. Und der Vortrag war Teil der Vorlesungsreihe Böse Forschung.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.